ABS Magazin, nicht zu bremsen.
ABS Magazin.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen, es ist Mittwoch, der 11.11., 16 Uhr. Wie jeden Mittwoch um diese Uhrzeit hört ihr bei uns das ABS-Magazin, das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Am Mikrofon ist heute für euch Steven und ich kann euch schon mal verraten, wir werden heute eine Gesprächspartnerin haben, Eta Kivili, Mitmoderatorin unserer Sendung, und bei ihr ist es gerade 10 Uhr. Denn wir werden heute eine Live-Schalte zu ihr nach New York haben. Bevor ich euch aber sage, um was es da gehen wird, möchte ich euch noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die morgen am Donnerstag, den 12. November um 20 Uhr im Café Exzess in der Leipziger Straße 91 in Frankfurt stattfindet. Dort geht es nämlich um ein Thema, das wir auch immer mal wieder behandelt haben, und zwar um linke Politik im Ausnahmezustand. Ein Vortrag über die sächsische Normalität seit Pegida, Freital und Heidenau. Ich lese euch mal kurz einen Abschnitt vor aus der Ankündigung für diese Veranstaltung. Sachsen galt schon immer als eine Hochburg hinsichtlich rassistischer und neonazistischer Mobilisierung. Kombiniert mit einer starken Überwachung und der Kriminalisierung von antifaschistischem und zivilgesellschaftlichem Engagement wurde spätestens mit Pegida linksradikale Politik endgültig in die Defensive getrieben und wird seitdem immer mehr zur Feuerwehrpolitik. Der Vortrag bietet einen kurzen Abriss der Geschehnisse, verbunden mit Erlebnisberichten aus Sachsen, Heidenau, Freital, und versucht, einige sächsische Besonderheiten hervorzuheben. Gleichzeitig wollen wir ausgehend von Sachsen einen Blick auf die Situation im Frankfurter Raum werfen. Vor welchen Herausforderungen steht linke Politik hier? Die Situationen sind verschieden, aber auch in Frankfurt gibt es weit verbreitete Ängste, Vorurteile und rassistische Argumentation gegen Flüchtlinge. Anschließend soll die Veranstaltung mit einer offenen Diskussion, wie linke Politik nicht nur in Sachsen wieder in die Offensive gelangen kann. Damit verbunden stellt sich zum einen die Frage, vor welcher Aufgabe steht eine bundesweite Antifa nach Heidenau, aber auch, wie können wir politisch dagegen vorgehen, dass es entlang der sozialen Frage wegen angeblich knapper öffentlicher Mittel zu Verteilungskämpfen anstelle von Umverteilungskämpfen kommt, die wiederum rechtspopulistischen Mobilisierungen Vorschub leisten werden. Das ist eine Veranstaltung mit einem Aktivisten aus Antifa-Zusammenhängen aus Dresden und der IL in Frankfurt. Und wie schon gesagt, das ist Donnerstag, 12. November 2015, 20 Uhr im Café Exzess. Ja, nun zum Thema der heutigen Sendung. Wir werden gleich ein Skype-Gespräch führen mit Eta aus unserer Redaktion nach New York. Und Eta besuchte Ende Oktober eine Veranstaltung im Rahmen der Aktionstage Rise Up Oktober mit dem Titel No More Stone Lives, Say Their Names. Und dem Untertitel End Police Terror Now. Wir werden da Ausschnitte hören aus Namenslesungen und ein Interview mit zwei der Organisatoren. Und wie der Untertitel bereits ankündigt, geht es dort um den Terror der Polizei gegen die Bevölkerung. Im Laufe des letzten Jahres wurden ja in den USA bei einfachen Kontrollen und auch ohne ersichtlichen Grund vor allem viele POC, also People of Color, von Polizistinnen erschossen. Und unter dem Slogan Black Lives Matter gab es ja da auch viele Proteste gegen diese rassistische Polizeigewalt. Und Eta hat mir die Interviews bereits zugeschickt und ich habe sie mir schon mal angehört. Es wird darin dann auch deutlich, dass es sich bei der Veranstaltung nicht um eine Anti-Polizei-Kundgebung oder sowas in der Art handelt, sondern vielmehr unterscheiden vor allem die Interviewten zwischen einer militarisierten Polizei auf der einen Seite, die ihrer Meinung nach in den Black Communities als Besatzer auftritt, und auf der anderen Seite soll es auch Polizistinnen geben, die aus den Communities selbst kommen und auch dieser Community dann dienen. Genau, und darum wird es dann gehen in den Interviews. Und ansonsten denke ich, wird Eta mir auch vieles darüber erzählen, wie sie diese Veranstaltung und diesen Tag erlebt hat. Ich werde jetzt gleich mal versuchen, die Verbindung zu ihr herzustellen. Und während ich das mache, spiele ich euch jetzt schon mal eine Datei vor, die sie mir zugeschickt hat. Das wird ein Ausschnitt sein von einer Namenslesung Und ja, ich hoffe, dass dann in der Zeit, während das läuft, dass alles funktioniert, dass ich den Kontakt zu ihr herstellen kann.
For those of you who are just joining us now, welcome to No More Stolen Lives, Save Their Names, the kickoff event for Rise Up October, a 3-day series of actions designed to end police terror now. Say her name.
Say her name.
Tarika Wilson.
Tarika Wilson.
A 26-year-old black woman, Lima, Ohio. On January 4th, 2008, police conducted a SWAT team raid in Tarika's home in search of her boyfriend, a suspected drug dealer. Moments after entering her home, a cop opened fire on Tarika and her 14-month-old son, killing her and wounding her baby. Killing her and wounding her baby, the cop was acquitted. Say his name. Andrestine Hunter.
Andrestine Hunter.
28-year-old black man, Memphis, Tennessee. On April 23rd, 2013, Andrestine was killed when two cops fired into his car at a gas station. Cop statements and witness statements vary widely about what happened. Andrestine was not armed. Let's remember their names. Let's say their names. Let's remember to challenge police brutality and police terror. Cops are militarized with guns, bulletproof vests, tanks, and trained by the army who gives them these weapons, that we are the enemy, not citizens to be protected. Once again, we rise up to say that we are not property, we are people, that we are not slaves, that we are free human beings, and that we will rise up, 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 October. We now bring more families of victims of police violence and murder to the stage.
I'm Maria Hamilton from Milwaukee, Wisconsin. My son is Dontre Hamilton, and he still lives through me. His life was taken by a Milwaukee police officer in 2013 on the 30th. Dontre merely was only resting in a park, and he was profiled by a manager, and his life was taken for being black. Dontre was shot 14 times. He was beaten 8 times with a baton. No family should feel the pain that me and my family are enduring right now. This system must be torn down and rebuilt. Rise up, October. Rise up, October.
Rise up, October.
We won't stop until we get justice.
Yuhani washte. Samina machiapolo namala kota. Le yuhau ihibi washte. Mahavis Good Blanket was only 18 when in Custer County, a county named for a known Indian killer, was killed, shot 7 times, once in the back of the head, and now his mom and his brother don't have him anymore. He stood 6'8". He was a big Indian. And he was known for his warm hug. You felt safety in his hug. And those two cops took him away. 125 years ago was the Wounded Knee Massacre. 20 of the U.S. troops who were involved in that carnage received the Medal of Honor. Those medals have not been rescinded. The two cops that killed Mahavis Good Blanket received medals of valor. More than 125 years after the massacre of 300 of my people, 200 unarmed women and children by the United States, they are still giving medals for killing Indians. More than 520 years of oppression because of the color of our skin and because we are not them. We must remember that you stand on a land where a genocide committed and is continuing today. But we need to remember the human in him. He was a good guy. He was warm. He was loving. He was precocious. And now he's gone. And they're celebrating with their medals. Thank you.
So, nach diesem kurzen Einstieg haben wir jetzt die Verbindung mit Eta nach New York hergestellt. Eta, schön
hallo,
von dir,
hallo.
Ja, schön von dir zu hören. Und
ja,
noch,
das auch schön.
Ja.
Schöne Grüße nach Frankfurt über den Kanal, über den Teich.
Und ja, wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört gerade. Und du hast uns ja einen Beitrag auch geschickt und hast was vorbereitet. Was haben wir denn da eben gerade gehört? Von welcher Veranstaltung war das denn und wann hat die stattgefunden?
Ja, das war ein Mitschnitt von einer Kundgebung, auf der ich war am 22. Oktober. Da gab es die Aktionstage in New York zum Thema Polizeibrutalität und Polizeigewalt. 3 Stück. Und das war die Auftaktkundgebung auf dem Times Square unter dem Namen Say Their Names. Also wir haben gehört, einen Teil, wo Familien erzählen von ihren Angehörigen, die umgekommen sind, die erschossen worden sind meistens, aber auch einige sind auch zu Tode gekommen auf anderem Wege durch Polizeigewalt und die erzählen von ihren Angehörigen ein bisschen aus dem Leben und ein bisschen auch von dem Fall, wie das dazu gekommen ist und oft auch wie es danach weitergegangen ist, also welche Strafen der betreffende Police Officer dann erhalten hat. Was anderes, was wir gehört haben, war, dass Unterstützer, die selber niemanden verloren haben, aber die Aktionen und das Thema unterstützen und die eben diese Namen nochmal mit einem kurzen Kommentar mit 1-2 Sätzen nennen und dann steht eben diese ganze Crowd vor der Bühne und ruft eben nochmal die Namen, um sie erklingen zu lassen. Also das war ganz wichtig zu sagen, wir vergessen nicht, was hier passiert ist, wir vergessen diese Leute nicht, sondern wir lassen diese Namen erklingen und sie leben ja in der Erinnerung zumindest fort oder die Fälle werden nicht vergessen. Das war diese Auftaktkundgebung, ich habe das gerade schon gesagt, ist der erste Aktionstag gewesen von 3 Aktionstagen. Am Tag darauf gab es dann eine Aktion vor einem Gefängnis, auf einer Gefängnisinsel im East River hier in New York. Ricas heißt dieses Gefängnis oder die Insel. Da ist man zusammen hingefahren, hat dort protestiert an einem Freitag. Und am Samstag gab es dann eine ganz große Demonstration vom Washington Square ausgehend, die dann eben durch New York gezogen ist.
Und wo hat denn jetzt diese erste Veranstaltung stattgefunden, also unter diesem Motto Say Their Names?
Die war auf dem Times Square, vielleicht für die Leute, die noch nicht da waren, wie ich ja auch bis vor kurzer Zeit noch nicht da gewesen bin. Der Times Square ist ja ein unheimlich voller Ort, voll mit Menschen, aber auch voll mit so riesigen Werbetafeln und so überall fliert und flimmert ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich das erst so beeindruckt. Na, und zwischen diesen ganzen Touristen, da war dann ein Bereich, für die Leute, die es kennen, da gibt es so eine Tribüne, wo man auch Fotos machen kann, wo man sich so ein bisschen ausruhen kann und da steht so eine Statue davor. Dort vor dieser Statue, vor dieser Tribüne, also an so einem Touristen-Hotspot, da war da diese Demonstration, die hat da stattgefunden. Und es war eigentlich ganz interessant zu sehen, wie das in den USA offenbar organisiert ist. Also es war so eine kleine Bühne, wo dann eben die Leute, die Sprecherinnen draufgekommen sind und im Hintergrund waren ganz viele Fotos aufgehangen, also an so Wäscheleinen eben von den Opfern. Die hat man da gesehen mit ihren Namen. Und
ja, das ist live. Da fällt natürlich auch mal der Anruf kurz aus. Bestimmt werden wir uns gleich wieder hören. Hörst du mich?
Ich höre dich jetzt.
Ah, jetzt höre ich dich auch wieder.
Verbindung abgebrochen. Ja.
Jetzt höre ich dich aber auch wieder. Das letzte war genau, also da hängen Wäscheleine mit Bildern von Leuten und Namen.
Genau, also man sieht ganz viele Fotos von den Opfern und auch der Namen. Dann gibt es einen kleinen Backstage-Bereich, wo sich die einzelnen Sprecherinnen vorbereiten und auch die Familien, die gleich auf die Bühne kommen werden und von ihren Angehörigen erzählen werden. Dann gibt es auch noch kleine Tische so vorne mit Infomaterial und eben Menschen, die Flyer verteilen. Also so ein bisschen, wie wir das auch kennen, aus Deutschland.
Mhm. Genau. Und was mich noch interessieren würde, wie war das denn? Waren das hauptsächlich POC, also People of Color, die dort teilgenommen haben? Oder waren bei der Veranstaltung eben auch weiße amerikanische Menschen irgendwie dabei und haben das unterstützt?
Genau, das darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, bevor ich da hingegangen bin, weil ich so von der Berichterstattung, mag auch an mir selber liegen oder so, also ich hatte in Deutschland eher so mitbekommen, dass es da dass so eine Veranstaltung eher unter dem Thema Black Lives Matters verhandelt wird, aber in dem Fall war das überhaupt nicht so. Also da waren natürlich viele schwarze Amerikaner da, aber eben ein ganz gemischtes Publikum, sowohl von den Opfern kann man nicht sagen, dass es nur eine bestimmte Gruppe von Leuten betroffen hätte, sondern da waren weiße Amerikaner, die Angehörige durch Polizeigewalt verloren haben, da waren Native Americans, die Angehörige verloren haben, da waren Hispanic, African Americans und so weiter. Also da kann man gar nicht sagen, dass es jetzt nur eine bestimmte Gruppe an Opfern betreffen würde, aber auch nicht sagen, dass es nur eine bestimmte Gruppe von Menschen geben würde, die das unterstützt.
Und da es ja um Polizeigewalt auch ging, ne, also die Morde von Polizisten an unschuldigen Menschen, ja, wie hat sich denn die Polizei verhalten während dieser Veranstaltung? Hat die sich eher zurückgehalten oder waren die da anwesend? Ich meine, wir kennen das ja aus Deutschland bei Demonstrationen, dass sie dann häufig begleitet werden von Einsatzpolizei in schwerer Panzerung. Wie war das denn dort?
Also die Polizisten dort waren gar nicht so, für mich gar nicht so sichtbar. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass es eben sehr voll war. Also ich würde sagen, teilgenommen haben an der Veranstaltung vielleicht so 100 Leute, aber auch wechselnd. Also ich war 3 Stunden da und das zog sich so über den ganzen Vormittag bis frühen Nachmittag. Und dann sind da die ganzen Touristen oder andere Menschen, die da irgendwas machen und die da rumwuseln. Und da waren aber auch Polizisten und Polizistinnen darunter. Die waren, soweit ich mich erinnere, nicht jetzt irgendwie anders gekleidet, als das normalerweise Polizeibeamte sind. Kann ich mich nicht erinnern, dass die irgendwie besonders ausgestattet gewesen wären. Vielleicht ist es mir nicht aufgefallen. Es gab einmal einen Vorfall, wo jemand mitgenommen worden ist, aber es war nicht so richtig klar, für mich zumindest nicht richtig klar, ob das ist, was mit der Demonstration zu tun hatte oder einfach so irgendwas passiert ist. Und da gab es dann auch ganz große Proteste so aus der Demonstration, den zu unterstützen oder so Rufe. Man ist dann da eben hingegangen. Und das hat sich dann aber nach einigen wenigen Minuten eigentlich geklärt. Und man ist wieder dann zu der Demonstration oder zu der Kundgebung zurückgekehrt.
Ja, uns läuft ja ein bisschen die Zeit, wie immer bei unserer Sendung, und du hast ja noch einiges vorbereitet. Deshalb würde ich jetzt vorschlagen, dass wir erstmal kurz ein Lied hören, und du hast da ja auch etwas vorgeschlagen. Was hören wir uns denn jetzt zusammen an?
Wir hören Flipper. Das ist eine Band, die ich letztens hier gesehen habe, und deswegen habe ich mir die gewünscht.
Okay, wunderbar. Dann sage ich mal Musik ab und wir hören uns gleich wieder.
Genau.
Okay.
Und wir sind zurück und sprechen über eine Demonstration in New York auf dem Times Square, die sich mit Polizeigewalt beschäftigt und da ja eine ziemlich fundamentale Kritik formuliert. Denn einerseits wird in den USA sehr schnell geschossen, was so Polizeieinsätze betrifft, und andererseits werden die Beamte zu Strafen verurteilt, die häufig als nicht so richtig angemessen erscheinen. Also zu häufig werden Polizisten, die jemanden im Dienst erschießen, freigesprochen oder zu wenigen Monaten oder ein, zwei Jahren Haft verurteilt. Oder häufig wird offenbar auch angeboten, die Leute in Rente zu schicken. Ja, und wir haben schon mal vorhin bei diesem kleinen Mitschnitt, den ich mitgebracht hatte, von der Demonstration ein paar Familien gehört, die über ihre Angehörigen gesprochen haben. Und das ist wirklich ganz, ganz erschütternd, da von diesen Fällen zu lesen, weil das diese Opfer, das sind wirklich ja zum Teil Kinder. Also ich habe von einer 7-Jährigen gehört, die erschossen worden ist. Ganz viele junge Menschen, aber auch alte Menschen. Ich habe gerade schon gesagt, das geht betrifft nicht nur eine Ethnizität, sondern es geht durch die Bank, betrifft es alle Menschen, dass sie erschossen werden. Es betrifft auch nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und wenn man sich die Fälle anguckt, dann ist man schon ganz ja erstaunt manchmal, was da offenbar vorgefallen ist. Also wir kennen natürlich, oder ich kenne jetzt natürlich nicht die Akten oder die Fälle im Besonderen, aber so in den groben Zügen scheint es schon häufig, wundert einen da schon, warum es da zu Schüssen kommt. Also wenn zum Beispiel ein 7-jähriges Mädchen im Schlaf erschossen wird oder wenn Menschen erschossen werden, die unbewaffnet sind oder die gerade aus dem Geschäft rauskommen oder die es gab auch Geschichten, die erzählt worden sind von Opfern von Polizeigewalt, da gab es ein Haus und da hat jemand die Polizei gerufen, weil irgendein familiärer Streit oder so war und dann verwechselt die Polizei die Wohnung und dringt in eine andere Wohnung ein, die gar nichts damit zu tun hat und erschießt dort den Menschen, der die Tür aufmacht oder so. Also so scheinen die Fälle gelagert zu sein und genau, und danach fallen die Strafen offenbar nicht so aus, wie man sich das erwartet hätte. Vielleicht noch ein letzter Satz zu der Demo. Da gab es auch viele viele religiöse Leute, also viele auch so ein Priester oder Geistliche, die da auch gesprochen haben und das unterstützt haben oder welche, die sich eben zu ihrem Glauben bekannt haben, daraus was abgeleitet haben. Damit wurde viel argumentiert und zum Beispiel gab es auch eine Frau, die ganz klar gesagt hat, an eye for an eye, a life for a life. Das konnte dort auch gesagt werden auf dieser Kundgebung. Aber da haben eben nicht längst alle applaudiert. Aber das war eine Angehörige, die jemanden verloren hatte und deren Position war eben, die Todesstrafe zu fordern für Leute, die jemanden erschießen.
Ja, das sind schon alles ganz schön drastische und schlimme Fälle, die du jetzt gerade geschildert hast. Deshalb wurde ja diese Veranstaltung auch organisiert, um darauf aufmerksam zu machen. Du hast ja jetzt noch ein Interview geführt, das wir uns auch gerne gleich zusammen anhören möchten, mit zwei der Organisatoren dieser Veranstaltung, wenn ich mich nicht täusche. Mit wem hast du denn da gesprochen?
Ja, Karl Dix ist ein Organisator der Veranstaltung und der ist auch ein Vorsteher der Revolutionären Kommunistischen Partei, RCP der USA. Also weil ich vorhin sagte, dass da viele geistliche oder religiöse Leute waren, Kommunisten waren auch da und sind offenbar auch ganz vorne mit dabei, das zu organisieren. Cornel West und Karl Dix haben beide diese Veranstaltung oder diese Aktionstage, diese Bewegung da offenbar mitgeprägt. Und der andere Mensch, mit dem ich gesprochen habe, ist Jamal Joseph Senior. Der ist Dozent an der NYU, also an der New York University. Und ich habe die beide dort vor Ort getroffen und die waren ganz, ganz offen, da mit mir zu sprechen und mir zu erklären, warum sie das organisieren, was auch die besondere Situation von Rassismus in den USA ist, ja, und wie sie sich vorstellen, wie sich das ändern kann. Und ein wichtiger Punkt dabei und auch bei der Demo war immer auch zu sagen, es geht nicht darum, die Polizei an sich zu verurteilen oder alle Polizisten denen zu unterstellen, dass die Mörder sind. Aber es gibt eben einige, die sich im Dienst falsch verhalten, die brutal sind. Das mag auch, es wurde immer wieder gesagt, an einer Militarisierung der Polizei liegen. Und Jamal und Karl haben noch eine andere Erklärung dafür. Und da hören wir jetzt vielleicht rein, wie sie das erklären.
Genau, würde ich auch mal vorschlagen. Du hast uns das ja schon zugeschickt, das Interview, und hast das auch schon ein bisschen vorbereitet. Das heißt, du wirst zwischendrin auch etwas zusammenfassen auf Deutsch, was von den beiden erzählt wurde. Und genau, dann hören wir jetzt mal einfach rein.
Die erste Frage, die ich Jamal Joseph und Karl Dix stellte, war die nach der Organisation von Rise Up Oktober. Was ist das denn eigentlich für eine Organisation, Rise Up Oktober? Ist das eine Gruppe?
This event today.
One of the things that Carl did, Carl Dix, who is one of the organizers, and Dr. Cornel West, was that they understood how important it was to make it a broad-based coalition. So when you hear Rise Up October, it's an enormous group of organizations and individuals that go from grassroots political organizations to universities to faith-based organizations to professional associations to people who have one thing in common, that they understand that the police in this city and around the country are out of control. And I want to be clear that this is not an anti-police rally. We're not saying that all cops are bad. I've mentored young people who are now police officers. They work in community relations. They do things. My producing partner in New Heritage Theater is a retired police officer. But they grew up in communities where they understood that they were trying to protect people, that these were their neighbors, that these were their children by way of being in the community. And that's different from people who have been armed and militarized and taught by the military that they bought their weapons for and trained them that this is the enemy, that we're occupying that community, that we're there to control people. That is a different mindset from being in a community to protect and to serve people. And so we want to call out people's names today. This is very, very important because you have to put a face to it. And when you understand it's not just one type of person. We've talked about teenage mothers to homeless people to grandparents to professionals to mistaken identities to students on their bicycles to people who have been beaten and murdered and terrorized. And in most cases, what happens is no charges are brought, or if they're brought, they're dismissed, and the cops are back on duty within a few weeks or a few months, and that sends the message that you can occupy the community, you can shoot to kill, you can treat people like they're the enemy, and everything will be okay.
Jamal antwortet, dass es eine ganz breite Koalition ist, diese Rise Up Oktober Koalition aus Gruppen und einzelnen Individuen, die von Universitäten zu Grassroots, also Basisorganisationen bis hin zu Organisationen von Berufsgruppen vergeben. Er betont, dass es keine Antipolizeigrundgebung ist und auch nicht sein soll. Es geht nicht darum zu sagen, dass die Polizei prinzipiell schlecht ist, und er begrüßt es sogar, wenn Menschen zur Polizei gehen. Aber Jamal unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Arten, den Polizeiberuf auszuüben, nämlich einerseits die Menschen zu beschützen und ihnen zu dienen oder andererseits eine militarisierte Polizei, die die Menschen, die sie eigentlich beschützen soll, nur noch als Feinde sieht. Und auch die Opfer, sagt Jamal, sind nicht nur eine bestimmte Personengruppe, sondern das geht von Schülern über Großeltern oder auch Obdachlosen oder Arbeitnehmern in alle Bereiche der Gesellschaft hinein. Und die Polizisten, sagt Jamal, die Menschen erschossen haben, die erhalten häufig keine Strafen und sind oft wieder nach wenigen Wochen an ihrem Arbeitsplatz zurück. Und das sendet eben laut Jamal das Signal aus, dass es in Ordnung ist, Menschen zu erschießen. Mein Gefühl ist, dass es in den USA eine besondere Situation gibt, was Rassismus und Polizeigewalt betrifft. Das gibt es natürlich auch in Deutschland und in Europa. Aber trotzdem frage ich Karl Dix, ob es da eine besondere Situation in den USA gibt.
Of racism in the US.
I guess I would say two things. One is there's a particular historical development to that in the United States, because you're talking about a country that was founded on the enslavement of millions of African people and through the theft of land from the native inhabitants. So that has been, that white supremacy has been a part of America from the very beginning, and it has its manifestations today in police who are, like Jamal said, occupying armies in inner city communities and in ghettos and barrios across this country. and they treat the people who they are sworn to protect and serve in those communities like criminals, guilty until proven innocent, if they can survive to prove their innocence. The other thing about the U.S. is the whole thing about violence as the currency for how things operate, you know, because the level of killings in the U.S. is off the charts compared to anywhere else in the world, including the level of killings by the police of innocent, unarmed people. And that is what Rise Up October came together around, to say that this is wrong, it's not isolated incidents, it's very widespread, it's unjustified and illegitimate, and it must stop. And it's going to take grassroots action by a broad and diverse coalition. That's why our slogan is, Stop Police Terror, Which Side Are You On? Because all of society needs to see these faces, needs to hear these stories, and realize the breadth of the injustice and the depth of it, how horrible it actually is, and then decide which side are they on. Because there's no middle ground, there's no neutrality. You're either on the side of acting to stop it, or you're saying it's okay for it to happen. And we've seen what happens when people say it's okay to, for this to go down. We saw that in Germany, where people said, oh, they're getting the communists, I'm not a communist, I ain't gonna do nothing. Oh, they're getting the Jews. Oh, they're getting the gypsies. Oh, they're getting gays and disabled. And then it gets to you and ain't nobody left.
Karl sagt, dass es natürlich eine besondere Geschichte der USA gibt, die auf Einwanderung und auch auf der Versklavung von Menschen aufbaut und die bis heute noch nachwirkt, wenn die Polizei in die einzelnen Stadtteile kommt und sich dort wie eine Besatzungsarmee verhält, die die Menschen mit Vorurteilen konfrontiert und sie eben als nicht von ihrer Unschuldigkeit ausgeht, sondern sie vorverurteilt. Aber insgesamt, sagt Karl, ist in den USA die Gewalt die Währung, mit der Probleme gelöst werden. Und es braucht für ihn eine breite Koalition von unten, um das zu beenden. Und daraus leitet er auch den Slogan des dieser Action Days ab, nämlich stoppt Polizeigewalt. Auf welcher Seite stehst du? Denn für ihn gibt es keinen neutralen, keine Neutralität zwischen den Seiten. Es gibt keinen Platz, sich da herauszuhalten, keine Neutralität. Und was passiert, wenn man neutral bleibt und nicht betroffen ist davon, das habe man bereits in Deutschland, in Nazi-Deutschland gesehen, wo eben zuerst die jüdischen Leute, dann die Kommunisten geholt wurden, später andere Gruppen und dann eben am Ende niemand mehr da war, um einen selber zu unterstützen, wenn die Nazis für einen selber gekommen sind. Und deswegen bin ich auch so froh, dass hier auf der Demonstration so viele Menschen sind aus verschiedenen Hintergründen, aus verschiedener Ethnizität. Also an der Solidarität scheint es hier nicht zu mangeln. Meine nächste Frage ist, wie sich diese schnellen Schüsse von Polizisten erklären lassen. Also ich vermute, dass es eine Kombination ist aus Rassismus und sozialen Problemen und ich möchte wissen, ob Jamal und Karl mit dieser Erklärung übereinstimmen.
It goes back to what Carl said about this country being built on the suffering and misery of slaves, and that we were seen as property, not people. And so you dehumanize the enemy, again, using the war example, you know, you weren't just fighting the Japanese, you were fighting the Gooks. You know, in America, you weren't just fighting the Germans, you were fighting the Krauts. And you're not just shooting a suspect, you're shooting a nigger or you're shooting a wetback. So you dehumanize and treat someone like an animal. So it's connected to that. But why? There is an ideology, conscious, spoken, sometimes not spoken, that the police are not here in communities to protect people, they're there to protect property. And so this is why a grandmother, a black grandmother in a housing project can call the police and said that there's somebody trying to break in her window, and the cops will come 30 minutes later, if not at all. But a white business in the same community can call up and say, there's a guy across the street that looks like he's thinking about robbing my store, and the cops will be there before they can hang up the phone.
Den Grund für die Polizeibrutalität sieht Jamal wieder in der Geschichte des Landes begründet, also in der Geschichte als Sklavenhaltergesellschaft der USA, in der Menschen eben als Besitz betrachtet wurden. Und diese Ideologie des Besitzes besteht heute immer noch weiter. Also die Polizei beschützt nicht die Menschen, sondern den Besitz. Und das sei der Grund, warum es eben auch passiert, sagt Jamal, dass wenn zum Beispiel eine schwarze Frau die Polizei anruft, weil bei ihr eingebrochen wird, die Polizei ganz lange braucht, bis sie kommt, während wenn eine, so sagt Jamal, eine weiße Firma anruft, die Polizei ganz schnell zur Stelle ist. Ich will von Karl und Jamal wissen, ob diese Analyse der Polizeibrutalität als Schutz des Besitzes anstelle der Menschen, das auch der Grund ist, warum die Kundgebung auf dem Times Square stattfindet.
Well, it's that and also Times Square, the eyes of the world is on here. And we want the world to hear this message. We want the whole country and the world to hear that the United States that goes around the world talking about freedom and democracy, this is how many, many of their citizens are treated. And it's not just the people who are killed. This delivers a message to everybody. If they brutalize or murder a black child, that's a message to all of us that our children could be at risk. Just like back in the days of slavery, when they punished an enslaved African who they decided had done wrong, they didn't do it off on the side. They got all of the enslaved people together and made them all watch it. This could be done to you. And it's the same kind of thing when you see them choke Eric Garner to death and walk free. When you see them roll up on Tamir Rice and shoot him within 2 seconds, no one gets punished. That's a message that this could happen to you. And it's also a message to the cops that you can do this and get away with it. We got to stop that message.
Der Times Square ist sicherlich ein Symbol für dieses System des Besitzes, sagt Karl. Aber ein anderer Punkt ist, dass die ganze Welt auf den Times Square sieht und man hier also die USA an ihrem eigenen Anspruch, den sie in die Welt tragen, erinnern kann, nämlich den von Freiheit und Demokratie. Und auch sollen die Menschen im eigenen Land der USA erreicht werden, sagt Karl. Also sie sollen daran erinnert werden, dass sie betroffen sein können, aber auch, dass sie nicht alleine sind. Und an die Polizei soll die Nachricht ausgehen, dass man nicht einfach so damit davonkommt, wenn man Täter von Polizeigewalt ist, sondern dass es nicht vergessen wird. Welche Forderungen hat Rice ab Oktober an die Politik?
Well, my demand is very simple. Stop killing us. And if you want me to break that down more concrete, indict, convict, and send these killer cops to jail.
And the message, I think, to the people, or from the people, is that when we come out in great numbers and have protests like this beginning today and happening over the next 3 days, that when you stop a kid at night alone, he's not alone. There are thousands, tens of thousands, millions who are watching and millions who will fight for and demand justice.
Karl sagt ganz klar, seine Forderung an die Politik ist, das Töten zu stoppen und die Täter von Polizeigewalt ins Gefängnis zu bringen. Und Jamal fügt eine Botschaft an die Menschen hinzu, die an die, die von diesen Aktionstagen ausgehen soll, nämlich, dass wenn einer oder eine von Polizeigewalt betroffen ist, dass dieser Mensch nicht alleine ist, sondern dass dann Tausende aufstehen und für Gerechtigkeit kämpfen. Meine letzte Frage ist, hat sich eigentlich durch die Präsidentschaft von Obama, also durch den ersten schwarzen Präsidenten der USA, was an dem Rassismus in den USA geändert?
You know, when you're a trained engineer, you may be able to control a little bit of the speed of the train, and you may be able to skip a station here and there. But you can only drive the route of the train tracks. And so whether the president is black, brown, man or woman, we have a system that's broken. We have a system that's based on profit and racism. And there's only so much that can be done unless you fundamentally change the system.
Okay, and well, I would say I agree with what he said, and for me, fundamental change means revolution. That's not where the whole coalition is, but that's where I am. Because look, you can say, well, what do you think about what Obama has done? He's presided over the system acting fundamentally the way it acts, with some tax and changes here and there. You know, he's let more people out using the executive power than presidents have done before, but it's like 89 people. 89 of the people who got caught up in the war on drugs have been released under Obama. There's hundreds of thousands of people who are in jail off of that. So that's a drop in the bucket. We're not going to deal with these horrors by just easing their intensity. They have to stop, and that's what this grassroots effort is coming forward to say. This must stop, and we're going to act to stop it. From our different perspectives, we're going to work together on some things, and then we're going to go in some different directions on some other things. And that's fine, because we're stronger because of our diversity.
Jamal sagt, wenn du ein Lokführer bist, dann kannst du zwar langsamer fahren oder zwischendurch mal einen Bahnhof auslassen, aber am Ende musst du eben erstmal den Schienen folgen. Und deswegen, egal wer der Präsident ist, das gesellschaftliche System selber ist kaputt, weil das System auch Profit und Rassismus aufbaut. Und deswegen muss das System selbst ganz grundlegend geändert werden. Und Karl stimmt dem zu und sagt, dass der fundamentale Wandel des gesellschaftlichen Systems für ihn Revolution heißen muss. Und auch wenn andere Gruppen oder Menschen in dem Bündnis dem nicht zustimmen, das ist das, wofür er steht. Obama hat für Karl schon eine ganze Menge gemacht, aber das ist eher ein Tropfen in den Eimer oder ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Probleme werden davon eher nur abgemildert. Sie müssen aber ganz gelöst werden, sagt Karl. Und dafür steht eben diese Bewegung, die durch ihre Pluralität eigentlich eher nur noch stärker wird. Ich bedanke mich für das spannende Interview bei Karl Dix und Jamal Joseph von Rise Up Oktober und überlasse das Schlusswort mal Jamal.
But as Malcolm X says, you build coalitions based not on your differences, but what you have in common. And there's many issues that we realize that we have a common enemy and a common fight. And that's what Rise Up Oktober is about.
Wieder nach einem kleinen Song. Ihr hört immer noch das ABS-Magazin auf Radio X und ich spreche auch weiterhin mit unserer Mitmoderatorin Eta live aus New York. Und wir haben jetzt gerade ein Interview gehört mit Karl Dix und Jamal Joseph von der Veranstaltung No More Stolen Lives, Say Their Names, Rise Up Oktober. Und das letzte Zitat eben, das wir hörten, das war Malcolm X.
Ja, Jamal bezieht sich nochmal auf Malcolm X und betont, dass es wichtig ist, seine Koalition, seine Bündnisse darauf aufzubauen, was man gemeinsam hat. Und er sagt, wir haben einen gemeinsamen Feind und einen gemeinsamen Kampf. Und er meint damit wohl nochmal dieses System, was sich ändern muss, dass Menschen nicht mehr als Feinde behandelt werden.
Und du hast mir ja gerade im Song, also während der lief, auch noch erzählt, also wollten es nur mal kurz noch anmerken, so eine weitere Geschichte irgendwie an diesem Tag, dass Quentin Tarantino dort auch aufgetreten ist und auch bei der Namenslesung überraschenderweise spontan mitgemacht hat und dass das jetzt auch so ein bisschen Nachbeben ausgelöst hat in den USA. Was ist denn da passiert noch?
Ja, das war ganz spannend, dass dann plötzlich im Hintergrund, also in diesem Backstage-Bereich, dann Quentin Tarantino, also der berühmte Regisseur von Inglourious Basterds, Pulp Fiction und so weiter, plötzlich auftauchte und dann eben irgendwann klar wurde, er würde jetzt da auch sprechen, aber er hat sich sehr im Hintergrund gehalten, also er hat jetzt da keine großen Reden geschwungen, was er darüber denkt oder so, sondern das fand ich sehr sympathisch von ihm, sondern er hat tatsächlich einfach, ist der Aufforderung oder dem Wunsch der Veranstaltenden nachgekommen, und hat eben dann diese Namenslesung gehalten, wie wir es vorher ja auch schon gehört haben, also einzelne Fälle vorgelesen und hat sich dazu eben positioniert. Und ja, ich fand das ganz, ganz schön, dass er so im Hintergrund geblieben ist. Jetzt ändert sich das so ein bisschen, denn es gab einen ziemlichen Aufschrei danach hier in den Medien und vor allem der Polizeigewerkschaften. Die Polizeigewerkschaften äußern sich so, dass sie finden, Tarantino hätte an einer Anti-Polizei-Demo teilgenommen. Ich glaube, wir haben jetzt verschiedene Argumente oder gerade auch in einem Interview gehört, dass es dann eben nicht darum gehen sollte, die Polizei an sich zu kritisieren, sondern einige Polizisten zu kritisieren. Und das ist auch was wie sich dann Tarantino später geäußert hat. Aber die Polizeigewerkschaften sahen diese Veranstaltung als eine Anti-Polizei-Demonstration oder Kundgebung. Und sie rufen dazu auf, die Filme von Tarantino zu boykottieren und auch den neuen Film von ihm, der hier vor Weihnachten in die Kinos kommt, The Hateful Eight, also die hasserfüllten Acht, übersetze ich jetzt mal frei. Und und die Polizeigewerkschaften stellen sich auf die Position, dass Tarantino extrem gewalttätige Filme dreht und er sich jetzt eben so gegen die Polizei äußert und offenbar irgendwie gar nichts richtig verstanden hätte. Das ist so das, was ich aus den Artikeln rausgelesen habe. Ein anderer Punkt war, dass an demselben Tag, an dem diese Demonstration stattgefunden hat, kurz vorher ist ein Polizist umgekommen im Einsatz. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber das empfand man wohl als besonders geschmacklos, dass so eine Demonstration stattfindet, wenn kurz vorher, ich glaube, es war am selben Tag, vielleicht einen Tag früher, eben ein Polizist in Harlem, also auch in New York, umkommt im Einsatz.
Ich meine, ich finde es auch ziemlich irre, das irgendwie zu sehen, wie das dann also so kippt, beziehungsweise also wie dann dieser ganzen Veranstaltung nochmal auf diese Art und Weise dann Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und also dass das einmal halt, wie du es schon sagtest, so verkannt wird, dass das keine Anti-Polizei-Veranstaltung war, sondern dass es eben darum geht, dass Menschen erschossen werden, umgebracht werden. Und dass Polizisten, die so etwas tun, dann auch bestraft werden müssen und dass es da auch ordentliche Gerichtsverfahren gegen sie auch gibt. Und also schon irre, dass das dann so umgedeutet wird und man dann so fast schon das Gefühl bekommt, dass dort auch dieser unterschwellige oder eigentlich weniger unterschwellige Rassismus, der da anscheinend dann doch vorhanden ist, auch offen zutage tritt, wenn sich da jemand anschließt und das kritisiert.
Mein Eindruck ist, es wird so schwarz und weiß diskutiert. Also entweder Polizei ja und dann darf man nicht kritisieren, was die macht oder so. Oder Polizei nein. Und das ist, also so wie mein Eindruck von dieser Veranstaltung war, nicht das, was dort eben verbreitet werden sollte, Polizei ja oder nein, sondern es wurde auch häufiger mal die Polizei, die dort anwesend war, angesprochen. Eben die Menschen, die Polizisten und Polizistinnen, die sich falsch verhalten, die eben zu kritisieren, auch innerhalb der Polizei. Und da würde ich sagen, oder würde ich auch auf diese Polizeigewerkschaften antworten, das müsste doch eigentlich im Interesse auch dieser Polizeigewerkschaften liegen, dass die schwarzen Schafe, sage ich jetzt mal, dass mit denen irgendwie umgegangen wird und dass das eben möglichst nicht mehr vorkommt.
Ja, wir bewegen uns jetzt leider schon wieder auf das Ende der heutigen Sendung zu. Total toll, dich heute live zugeschaltet zu haben über den Atlantik. Toll, dass das so gut funktioniert hat. Ja, wann hören wir uns denn oder wann sehen wir uns denn wieder live in Studio 1? Ab wann bist du denn wieder bei uns in Frankfurt?
Im Dezember bin ich da und werde bestimmt auch mal wieder über den Elternzeug sprechen.
Gut, dann ja, schön, dass wir heute gesprochen haben. Mal ein Thema über den Atlantik hinweg. Wir hören uns wie immer wieder in der nächsten Woche um 16 Uhr, wenn es wieder heißt ABS Magazin. Und ihr könnt diese Sendung wie auch alle anderen, wie ihr wisst, nachhören auf www.absmagazin.de. Ciao, ciao.
I'm Dontre's brother. And I just want to say, an injustice to you is an injustice to me. An injustice to you should be injustice to me. So we have to not allow this system. This is about shutting it down.
I'm all about shutting it down. This system don't work. It never did work. And it needs to be dismantled. It needs to be destroyed. Those cops over there, all they are is a gang. They are a gang that protect each other, that serve one another. Don't serve a community. Don't serve the law-abiding citizens. They are not responsible with their weapons. They're not respectful of the communities which they police in. But we pay them, and we still sit around and we allow them to do what they do. We have to take charge, we have to take force, and we have to rise up. It's about saying that, hey, we won't take no more. I will shut down City Hall. I will shut down any First District. I will shut down anything that I possibly can to get our point across as a people. We have to be a force. The people have the power.
The people have the power.
Who has the power?
The people have the power.
Thank you.